Ich lade euch ein, in euren Bibeln Römer Kapitel 8 aufzuschlagen. Wir werden dort weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und die Verse 1 bis 4 studieren. Römer Kapitel 8, Verse 1 bis 4. Das ist sehr nah kontextuell an den Nachdenken von Apostel Paulus über die Sünde, die immer noch in dem Christen lebt. Und wenn wir jetzt hier weitermachen, dann denken wir über den Status der Christen nach. Und deswegen möchte ich euch jetzt ermutigen, aufzustehen für das Lesen von Gottes heiligen und unfehlbaren und unveränderlichen Wort. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Soweit das Wort unseres Gottes. Möge er uns segnen und Trost und überführt sein schenken, dass wir in dem so gehen, wie Jesus gelebt hat. Lasst uns beten. Herr, du sprichst und die Berge schmelzen. Und Vater, wir beten, dass du in dem Dienst deines Wortes heute Morgen jetzt in allen unseren Herzen arbeitest. Bring uns, mach uns demütig. Bring uns nach unten. Und Herr, wir beten auch, dass wir ein Volk sind, das sich an seinen, an den hängt, der uns freigemacht hat, dass wir uns an Jesus hängen und an die ganze Tat seiner Sühne, all das, was er am Kreuz getan hat. Wir bitten alles im Namen Jesu. Amen. Bitte setzt euch. Christen, fühlst du dich jemals, hast du je Angst vor Gott wegen deiner Sünde? Ich frage die Frage nochmal und ich möchte euch noch einmal, möchte euch bitten, dass ihr genau aufpasst, wie ich es sage und zu wem ich es sage. Ihr Christen, du Christ, fühlst du dich jemals, hast du jemals Angst vor Gott wegen deiner Sünde? Wenn ich sage Angst, dann meine ich nicht nur die Furcht Gottes, dann meine ich nicht die Furcht Gottes damit, wo die Bibel uns herausfordert, dass wir das alles leben sollen und den Dienst, den diese Gottesfurcht für uns hat, die Fear vor seiner Gerechtigkeit, seiner Größe, seiner Stärke, seiner ewigen Gerechtigkeit. All diese Dinge sind notwendig für den Christen. Und mehr noch, die Angst, die Furcht, dass wir ihn verlieren könnten und ihn nicht mehr als Vater haben können, die sind gute Dinge. Aber ich frage euch als Christen jetzt, habt ihr Angst vor ihm wegen eurer Sünde? Habt ihr Angst wegen davor, was Gott euch tun könnte, wegen dem, was ihr gegen ihn getan habt? Obwohl ihr schon ein Christ seid, obwohl ihr wiedergeboren seid. Und trotzdem, in eurer Sünde, habt ihr jeden Tag Probleme und fallt ihr und provoziert ihr ihn in sein Gesicht und tut Dinge, die er nicht mag. Und am Ende vom Tag, wenn ihr euren Kopf auf euer Kissen legt, habt ihr dann Angst davor, was er euch tun wird, wegen all eurer Sünde und wegen allen euren Fehlern, Vergehungen. Sorgt ihr euch darum, dass Gott vielleicht eure Errettung wegnimmt? Sorgt ihr euch vielleicht darum, dass, weil ihr Sünden habt, dass er sich gegen euch wenden wird und euch in die Hölle schicken wird und dass er nichts mehr mit euch zu tun haben will. Und dann am Tag der Herrlichkeit, wenn wir ihn sehen, wenn er auf dem Thron sitzt, dann wird er euch aufschauen und euren Finger auf euch zeigen und sagen, ich verdamme euch. Viele Christen haben Angst vor genau dieser Sache. Wenn Christen nicht davor Angst hätten, dann würde es nie ein Problem mit Heilsgewissheit geben, also der Sicherheit, dass du gerettet bist. Wenn Christen keine Angst davor hätten, dann würden sie keine Glaubensprobleme haben. Dann würden sie nicht zu Ältesten und Pastoren und Mitchristen kommen und sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Christ bin. Und wenn ich sage, warum, dann sagen sie, wegen der Sünde, die ich immer noch tue und über die ich noch keinen Sieg hatte. Dann haben sie Angst, was Gott ihnen antun wird wegen ihrer Sünde. Sie haben Angst, dass Verdammnis bleibt, selbst für die, die gerettet sind, durch die freie Gnade von Jesus Christus. Und der Apostel Paulus, der spricht es genau heute Morgen an für Christen. Warum? Was haben wir letzte Woche studiert? Wir haben die zurückbleibende Sünde, die noch zurückbleibt im Leben eines Christen, studiert. Wir hatten Paulus, wie er selbst Probleme hat damit, wie er selbst nicht versteht, wie er handelt. Er tut nicht die Dinge, die er will, sondern er tut genau die Dinge, die er nicht tun will. Und er schreit aus, O elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und deswegen berührt er jetzt hier diese fürchterliche Wahrheit von dieser Realität von Christen, die sich verdammt fühlen von Gott. Die Angst haben vor dem verdammten Auge Gottes. Und deswegen möchte ich euch jetzt in diesen vier Versen drei spektakuläre Wahrheiten, möchte ich, dass ihr hört heute Morgen. Es geht an Christen, ihr Christen. Ja, hört genau zu, es geht an euch, ihr Christen. Vers 1, du bist nicht verdammt. Vers 1, du bist nicht verdammt. Vers 2, du bist jetzt frei. Du bist jetzt frei gemacht. Vers 2, und dann die Verse 3 und 4, er wurde verdammt für uns. Er wurde verdammt für dich. Wenn wir Vers 8 kommen, dann möchte ich euch daran erinnern, dass die Heilige Schrift einen Kontext hat. Wir sehen das immer wieder. Jede Woche, wenn wir das hier studieren, dann sehen wir das, weil wir durch ganze Bücher studieren der Bibel. In Vers 8 ist es noch mehr, noch deutlicher, weil das erste Wort hier heißt also. Das heißt, es ist ein logischer Fortschritt von dem, was er im Satz davor gesagt hat. Also, ihr seid nicht verdammt in Vers 1 und es ist in dem Licht von dem, was in Kapitel 7 steht. In dem ganzen Kapitel 7 und auch in Kapitel 6. Aber es gibt zwei Dinge in Kapitel 7, die direkten Kontext bieten in der Bedeutung für das, was in Vers 1 steht. Vers 8, Vers 1. In Kapitel 7, Vers 24, schaut zurück. Das ist ein bisschen weiter oben auf der Seite. Nachdem Paulus nachgedacht hat über alle seine Sünde und dem, wie er damit strauchelt als Christ, ist er überwältigt und schreit quasi aus zu dem Herrn. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Er sieht seine Sünde. Er sieht den Angriff, der diese Sünde auf Gott darstellt. Er sieht seine Bosheit. Und er fühlt seine Ketten und er kennt seine Fehler. Und deswegen schreit er aus dem ganzen Herzen, ich elender Mensch, elender Mensch, der ich bin. Also verdammenswürdiger Mensch sozusagen. Es ist das Überzeugtsein von Sünde in einem christlichen Leben. Das Elend, die Verdammungswürdigkeit. Es ist die Realisierung, dass wir merken, dass wir in einer fürchterlichen, hoffnungslosen Situation sind. Es ist der erste Teil des Kontextes, der uns gegeben wird für Kapitel 8, Vers 1. Und der zweite ist dann Vers 25. Kapitel 7, Vers 25, der direkt nachfolgt. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und dann in Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Oder Dank sei Gott, Gott aber sei Dank. Er sieht seine Sünde, er sieht all das, was er gegen Gott getan hat. Und er schreit aus, dass Gott ihn errettet. Und dann sieht er Jesus, den Retter von Sündern. Und deswegen, in Kapitel 8, Vers 1, haben wir dieses Wort also am Anfang. Weil der Christ, der unter dieser Überzeugung der Sünde ist, der hat jetzt dieses also. Deswegen, lass uns Vers 8 anschauen. Diese wunderbare Wahrheit, die ausgesprochen wird, für dich und für mich und für jeden, der Glauben an Jesus Christus hat. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er hat betont, also und jetzt. Also ist jetzt keine Verdammnis. Habt ihr schon mal ein Zeugnis von einem Christen gehört? Habt ihr es euch schon mal erzählt? Meins fängt an, als ich sehr jung war. Es fängt an schon als ich sehr, sehr jung war. Ich habe in einem sehr jungen Zustand, habe ich gemerkt, dass ich sündig war. Aber es ist nicht bei jedem Christen so. Ich habe viele andere Zeugnisse gehört, in 500 verschiedene oder so. Es ist alles einmalig. Und das ist irgendwas, was ich aber gemerkt habe bei allen Zeugnissen, dass fast jedes Zeugnis, fast immer, da fokussieren wir uns auf die vergangenen Sünden. Wenn ein Christ oft Römer 8, Vers 1 hört, dann denken sie, dass sie nicht mehr verdammt werden für das, was sie früher mal getan haben. Vielleicht denkst du das auch. Vielleicht denkst du, durch die Verdammnis, die du nicht dafür bekommst, für das, was du, die du nicht bekommst, für das, was du damals getan hast, als du noch richtig, richtig böse warst, also bevor du mit Jesus gegangen bist. Du hast vielleicht ein Zeugnis, die alle von uns so ein bisschen schockieren würde und ein bisschen nervös machen würde und es wunderbar wahr ist, dass das Evangelium ist ein Zeugnis dafür, dass es keine Verdammnis gibt für die Sünden in deinem vorigen Leben. Als du das Wort Gottes nicht kanntest und als du gegen Gott rebelliert hast und gegen ihn so gelebt hast, dieser Rebellion, diesem Herrn der Herrlichkeit. Aber darum geht's gar nicht spezifisch. Dieser Vers geht um was anderes. Der Vers geht um jetzt. Paulus redet von jetzt. Ums christliche Leben. So wie du gehst mit Jesus und lebst und in Sünde fällst als Christ. Also ist jetzt keine, in der Mitte deines Lebens, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist so notwendig für dich zu hören, Christ. Das Kreuz hat nicht einfach nur etwas erreicht, dass es alles wegnimmt, was du früher getan hast, irgendwann früher mal. Weil jetzt lebst du im Leben und bist in Versuchung und du denkst vielleicht, ich bin jetzt frei von all diesen Dingen, aber in meinem Leben und auch in dem Zeugnis von der Bibel und auch in dem Zeugnis von vielen anderen Christen, da ist diese fürchterliche Wahrheit, dass es noch Dornen im Fleisch sind. Dass jetzt immer noch im Leben eines Christen vorhanden sind, diese Sünden. Und wenn das Kreuz nur etwas ist, was mit allem, was da zurückliegt, gehandelt hat, und du das Kreuz jetzt siehst, dann ist das, was wir jetzt tun, die Sünde, etwas, womit wir mit umgehen müssen, womit wir, wofür wir bezahlen müssen oder wofür wir vielleicht verdammt werden. Und dieses Missverständnis kann deswegen unser gutes Zeugnis zerstören, dieses Missverständnis. Was gibt es jetzt nicht mehr? Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr. Was heißt Verdammnis? Das das sagt man vielleicht oft irgendwie, der oder sie hat mich verdammt, und damit meinen sie vielleicht, er hat mich korrigiert und ich habe mich verdammt gefühlt von ihm, oder er hat mich verflucht oder irgendwas. Das ist aber nicht das, was es geht. In der Bibel ist es hier eine Sprache des Gesetzes. Also in Kapitel 8 treten wir sozusagen den Gerichtsraum Gottes. Das ist eine Sprache, die vor Gericht gilt. Verdammnis bedeutet, dass Gerechtigkeit ausgeführt wird. Also Verdammnis bedeutet letztlich, wenn ein Urteil eines Gerichtes benannt wird. Also wenn der Gerichter sagt, so wird jetzt Gerechtigkeit getan für diese Schuld. Also Gerechtigkeit wird ausgeführt gegen einen Übertreter des Gesetzes. Und für die, die, um Gerechtigkeit zu schaffen, für die, die unschuldig waren. Also die, gegen die was getan wurden. Es ist voll mit Bedeutung. Ihr müsst es also verstehen, dass als ein Mensch, der hier in dieser Welt lebt, die dringend Gerechtigkeit braucht, da müsst ihr verstehen, dass Verdammnis etwas Gutes ist. Es ist nichts Böses. Die Verdammnis zeigt uns die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, seine Gerechtigkeit auch im Richten und in seinem Gesetz. Und sie wendet es an, diese Gerechtigkeit, auf die Rebellion und die Fehler in den Herzen von seinen Geschöpfen. Und deswegen können wir sagen, ein Übertreter, ein Krimineller, wurde verdammt, wenn sein Urteil vorgelesen wird. Vielleicht werden sie auch für einige Jahre im Gefängnis verurteilt, verdammt, oder zu einer Strafe von vielen Millionen an Bußgeld werden sie verdammt, oder vielleicht sogar für den Tod, in den USA zumindest. Also es geht hier um eine Gerichtssprache. Was sagt Paulus euch also? Für den Christen, der jetzt immer noch das Gesetz übertretet, der gegen Gott sündigt und der seine Sünde spürt. Paulus sagt euch und auch mir, uns Christen, sagt er, dass genau jetzt vor Gott, sogar in dem Angesicht deiner Sünde, gibt es keine Verdammnis für dich und für mich. Gott liest kein wütendes, zorniges Gerichtsurteil gegen dich vor. Er verurteilt dich nicht. All die Sünden, die du tust, werden nicht zu deiner Verdammnis führen, zu deiner Zerstörung oder zur Hölle. Aber warum? Weil du in Christus Jesus bist. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ihr müsst es hören, ihr Christen. Ich werde es noch ein bisschen in weiteren Detail erklären. Aber ihr müsst es hören. Ihr seid nicht verdammt, selbst für die Sünden, mit denen ihr jetzt immer noch strauchelt. Das heißt nicht, dass ihr damit kein Problem haben solltet, dass ihr weiter drin leben solltet. Es sind Angriffe auf Gott, die zeigen, dass ihr euer Herz böse ist. Und sie zeigen vielleicht sogar, dass ihr nicht einmal bekehrt seid. Sie verdienen Bestrafung. Sie verdienen Verdammnis. Aber Paulus sagt, wenn du in Jesus Christus bist, wenn du vereinigt bist mit ihm, wenn du zu seinem Leib gehörst, wenn du Geliebter bist, dann wirst du nicht Verdammnis in deinem Leben gegen dich aufgebracht haben. Für die Sachen, mit denen du strauchelst, für die Sachen, wo du Fehler tust, wo du sündigst. Jetzt, wo du in deinem Moment stehst, wo du in deinem Leben stehst, da ist es das Angebot der Gnade. Da bist du erlöst vor dieser Verdammnis durch Jesus Christus, weil du mit ihm vereinigt bist. Und als rational denkender, logischer Mensch kannst du es vielleicht sehen und fragst die Frage vielleicht auch, was hier ist jetzt ein Problem in Vers 1. Pastor, wir haben gehört, dass das jetzt hier Gerichtssprache ist, dass es um Gerechtigkeit geht, aber wie kann das sein? Wo ist die Gerechtigkeit darin, dass ein Übertreter nicht bestraft wird für das, was er getan hat? Wie kann es gerecht sein? Wie kann Gott gut sein? Wie kann er ein guter Richter sein, ein gerechter Richter, ein heiliger Richter, wenn er von oben, von seinem Stand runterschaut und sagt zu allen, die übertreten haben, ja, wir vergessen es einfach, komm, wir machen einfach so weiter. Stell dich doch selbst mal in den Gerichtsraum auf die andere Seite des und du sagst vielleicht, diese Person hat meinen Vater oder meine Mutter umgebracht und du lässt sie einfach laufen ohne Strafe? Keine Verdammnis? Das ist doch eine große Frage. Es ist eine Frage. Es ist ein Großproblem, wenn wir nichts über die Gerechtigkeit Gottes erklären. Wie kann das sein? Und so, wenn ich euch jetzt zu dieser Frage gebracht habe, dann möchte ich, dass ihr eine Weile das aushaltet. Haltet es in eurem Kopf. Ich werde euch in kurzer Zeit daran erinnern, in dieser Predigt. Aber haltet da kurz dran fest, weil das nicht das ist, was Paulus in Vers 1 anspricht. Er sagt euch laut und klar, wenn du Glauben an Christus hast, dann wirst du nicht verdammt für deine Fehler, die du gerade tust, sondern du wirst gehalten in Gnade, weil du mit Christus vereinigt bist, dem Sohn Gottes. Also, wartet, stellt diese Frage zurück. Wir kommen darauf zurück. In Vers 2 ist die zweite Wahrheit, die du hören müsst. Du bist jetzt freigemacht. Du bist jetzt freigemacht. Du bist frei. Lest Vers 2 mit mir. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich freigemacht in Christus Jesus von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus schaut sich jetzt hier die Erfahrung des Christen an. In Vers 1 ging es um Rechtfertigung, dass ein Mensch für seine Sünde nicht verdammt wird, nicht gestraft wird. Und Vers 2 geht um das Leben des Christen, um die Erfahrungen des Christen mit Heiligung, mit dem Vorwärtskommen im Glauben oder im Leben als Christ, wo die Sünden zu Tode gebracht werden und er lebt mit Gott. Und es hört sich in Vers 2 vielleicht ein bisschen seltsam an, weil er von zwei Gesetzen spricht. Das eine ist relativ einfach, das Gesetz der Sünde und des Todes, da spricht er von dem Gesetz. Da hatten wir haben von dem Gesetz geredet, von unserer Unfähigkeit, das Gesetz zu halten, auch von den Auswirkungen des Gesetzes und dass nichts Böses darin ist, aber in uns und dass wir es deswegen nicht halten können und dass es uns deswegen anklagt, das ist relativ klar. Aber dann gibt es noch dieses andere Gesetz, das erste, das er jetzt noch nennt, das Gesetz des Geistes des Lebens. Wir haben davon noch nichts gehört. Diese zwei Gesetze, ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken, diese zwei Gesetze, das sind zwei Regierungen oder zwei Autoritäten, wenn du so willst. Wer ist es, was ist es, das unser Leben als Christen regiert, dirigiert? Das ist es, was in Vers 2 angesprochen wird. Was ist es oder wer ist es, der uns dirigiert, der uns die Richtung gibt in unserem Leben, als in unserem Leben als ein Christ? Und Paulus sagt, dass das Gesetz des Geistes des Lebens uns freigemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Christ lebt nicht mehr unter der Autorität des Gesetzes, das sie nicht einhalten können. Es bedeutet nicht, dass das Gesetz keine Bedeutung mehr für euch hat oder euch nicht leitet. Natürlich hat das Gesetz immer noch, tut es das Gesetz immer noch. Wir haben schon lange darüber geredet, dass das Gesetz uns das heilige Herz Gottes zeigt, uns seinen Charakter zeigt und die Dinge, worüber er sich freut in unserem Leben. Es zeigt uns, dass wir ein Sünder sind. Es zeigt uns, dass Gott heilig ist und dass er Sünde bestraft. Und es lehrt uns, wie wir nach Gott leben können. Es tut all diese Dinge. Aber die Realität ist, dass es uns nicht heiligt, nicht rettet. Es gibt uns keine Regel, wie wir leben sollen, sozusagen. Keine Regel davon, wie wir von dem Tod freikommen können. Und das ist ein anderes Gesetz. Es ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Was für ein Geist, über was für einen Geist redet er? Na, sicherlich über den Heiligen Geist. Der Diener, der Helfer, der Ermutiger, der Parakletos, der, von dem Jesus gesagt hat, dass er ihn senden würde, der das nimmt, was zu Jesus gehört und es uns, mir und dir erklärt und verkündet. Der Heilige Geist hat eine Rolle im Gesetz des Lebens, wie ein Gesetz, dass er uns korrigiert, dass er uns zeigt, wie wir leben sollten. Was hat er für eine Rolle in unserem Leben? Es kann ganz unterschiedliche Möglichkeiten geben dafür. Er kann uns die Schuppen von den Augen entfernen, dass wir lesen können und verstehen, dass unser Herz erneuert wird. Es kann auch sein, dass er für uns eintritt im Gebet dass er für uns betet sozusagen. Uns unser Stöhnen übersetzt für Gott. Er ist bei Gott und flüstert unseren Namen die ganze Zeit in Gottes Ohr, um einzutreten für uns als Mittler vor Gott dem Vater. Es ist auch der Dienst des Heiligen Geistes, dass manchmal wir erfahren können als sozusagen ein Gewissen in uns, dass er uns überzeugt von unserer Sünde, dass er uns die Schrift aufschließt und dass wir uns gefangen fühlen in unserer Sünde und Leid darüber tragen, dass wir Gott lieben und dass wir ohne Sünde leben wollen, unsere Sünde hassen, unsere Sünden zum Tod bringen können und ihm folgen wollen in Gehorsam. Und Freunde, ich denke, dieser letzte Vorschlag für euch ist wirklich einmalig. Und das ist das, worüber Paulus hier redet. Du und ich als Christen, die wir immer noch im sündigen Fleisch sind und immer noch mit Sünde kämpfen und straucheln, dass wir frei sind von der Verdammnis und dass der Heilige Geist die ganze Zeit die Wahrheit Gottes in unsere Ohren, in unsere Herzen, in unseren Gedanken sprechen, um uns zu rufen, zu leben, so wie Christus es will und in Christus. Weil was haben wir schon von dem anderen Gesetz gehört? Dass es uns auffordert, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun können. Dass es eine Messschnur so hoch hängt, dass wir nie drüber springen können. Aber hier in diesem Lauf mit dem Heiligen Geist, dort gibt es Freiheit, mit Jesus Christus zu gehen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus ein heiliges Leben zu leben. Und was sage ich also jetzt und was denke ich, was Paulus in all dem sagt? Es ist etwa relativ einfach, ihr Christen. Du hast eine neue Autorität in der Person des Heiligen Geistes. Und du hast Hilfe, wenn du mit Sünde strauchelst. Es ist nicht nur so, dass du ständig Probleme damit hast, sondern dass du jemand hast, der dich freisetzt, die Dinge zu tun, an denen sich Gott sich freut, weil du durch Christus gerettet bist und in ihm bleibst. Schaut nicht auf Sünde, als ob sie etwas Kontinuierliches, Überwältigendes, Unbesiegbares, ein Sklavenmeister sei, der von dem ihr nie frei werden könntet. Nein, wisst, dass in Christus ist echte Freiheit. Nicht nur von der Schuld und der Verdammnis der Sünde, sondern auch von seiner Kraft. Ihr seid frei, Christen. Und jetzt kommen wir an die Verse 3 und 4. Und der Apostel Paulus hat diese Wahrheit, die er dir und mir als Christ sagen will, er war für uns verurteilt, verdammt. Er, Jesus, wurde für dich und für mich verdammt. Ihr erinnert euch vielleicht dran, dass ich im Vers 1 gesagt habe, dass ihr diese Frage mitnehmen sollt, wie kann ich nicht verurteilt werden? Wenn Gott heilig ist, wenn er gerecht ist, wenn er eine gerechte Hand über alle seine Menschen hat, die auf der Erde leben, über all seine Kreaturen, dann muss Gerechtigkeit getan werden. Wenn er gerecht ist und gut ist, wenn er heilig ist, dann muss Gott Sünde bestrafen, dann muss er mich bestrafen. Meine Sünde müssen bestraft werden. Oder sonst ist Gott nicht heilig, sonst ist Gott nicht gut, sonst ist Gott nicht gerecht. Und dann hält er keine Gerechtigkeit ein. Da gibt's so viele böse Dinge in mir und in meinem Leben, die noch nicht zur Ruhe gebracht worden sind. Das ist diese große Frage. Wie kann es sein, dass ich nicht verurteilt werde, dass ich nicht verdammt bin? Und die Antwort ist einfach. Jesus wurde verdammt für dich. Jesus wurde verdammt für dich. Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Was sollte das Gesetz tun, was es nicht konnte? Dass ihr heilig und gerecht wie Gott leben könnt. Dass ihr mit Gott versöhnt werden könnt, eure Sünden zu sühnen. Für dass ihr lebt in einem Leben mit im Gehorsam. Das sollte das Gesetz eigentlich tun. Dafür war es da. Und Paulus sagt uns in Vers 3, dass Gott getan hat, was das Gesetz nicht tun konnte. Lag das Problem am Gesetz? War es ein böses Gesetz? Nein, es war das Fleisch, es war du und ich. Das Gesetz war nicht das Unmögliche, sondern wir waren das Problem und bleiben das Problem in unserer Sünde. Wir sind nicht fähig, das Gesetz zu nehmen und nach Gott zu leben, wegen uns selbst. Er macht weiter und er sagt uns, wie er das gemacht hat, was das Gesetz nicht tun konnte. Es war dadurch, dass er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Er hat seinen ewigen Sohn genommen und er hat ihn so gemacht wie einen von uns. Ihr lest es vielleicht und wundert euch, was heißt denn dieses Gleichgestalt? Heißt es, dass er nicht so war wie wir? Nein, das heißt überhaupt nicht, sondern dass er sagt, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Er hilft uns dafür, dass Gott Jesus in unsere Sünde gebracht hat. Nein, das ist falsch. Jesus hat unsere Gefallensein nicht in sich selbst genommen. Jesus war nicht in Sünde geboren. Nein, das war es nicht. sondern er war's in der Ähnlichkeit, in der Fülle der Menschlichkeit. Gott hat seinen ewigen Sohn genommen, der ewig mit ihm war, der immer auch zu seiner Rechten war, die durch ihn alle Dinge geschaffen wurden und nichts wurde geschaffen ohne ihn. Diesen hat er genommen, Gott den Sohn, den Ewigen, den zweite Person der Dreieinigkeit und hat ihn in unsere Menschheit verpackt. Warum? Dass er die Sünde in ihm, in seinem Fleisch verurteilen könnte, verdammen könnte, völlig. So dass die Anforderung seiner Gerechtigkeit zu einer Zufriedenheit gebracht werden könnten, so dass sein Zorn völlig ausgeschüttet werden könnte und nicht eine Unze davon übrig bleibt, ein Gramm. Wenn er dich bestrafen würde für deine Sünde, du würdest jedes Gramm davon verdienen und sogar mehr. Wir in unserer menschlichen Form, wir verdienen alle Verdammnis. Selbst wenn es alles über uns ausgeschüttet werden würde, dann würde es uns völlig zerstören und würde aber nicht den Zorn Gottes stillen können. Was sagt Paulus hier? Dass er seinen Sohn sandte und ihn verdammt hat, im Fleisch, in seiner Menschlichkeit, an unserer Stelle. Wie kann es sein, dass du und ich nicht für unsere Sünden verurteilt werden, verdammt werden? Es ist, weil Jesus verdammt wurde für dich. Wie kann es sein, dass Gottes Gerechtigkeit nicht immer noch gegen die Sünden, mit denen du jetzt strauchelst, dass er sie nicht dir vorhalten muss? Es ist, weil alle Verdammnis, die ich dafür verdiene, weil die alle komplett ausgeschüttet wurde auf ihn. Denkt an einen Giftbecher voll mit dem Zorn Gottes, der in der Hand eines Prinzen ist, der jeden einzelnen Tropfen davon ausdrängt. Und so kann Paulus jetzt mit voller Gewissheit sagen und auch zu mir, selbst zu mir, mit Gewissheit, dass trotz aller unserer Sünden, dass wir jetzt nicht verdammt sind. Und warum? Es ist wegen der Verdammnis, die Jesus komplett getragen hat für dich und wo nichts mehr davon übrig ist. Es gibt nichts, was zurückbleibt. Gottes Gerechtigkeit ist befriedigt, zufriedengestellt. Es gibt keine Verdammnis, die übrig bleibt. Es gibt nur die Anbetung, die Liebe, die Verehrung, das Mitgefühl, dass Gott denen gibt, die in Christus Jesus sind. Ihr fragt euch vielleicht, wie kann ich jetzt immer noch gegen diesen Standard, gegen das Gesetz der Sünde und des Todes immer noch legen? Dann müsst ihr weiterlesen. Es ist in Vers 4. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns. Jesus hat all diese Strafe ertragen, die das Gesetz gegen uns bringt, gegen alles, was wir dagegen verstoßen. Er konnte es tun und alles, er hat es nicht nur alles ertragen, sondern er hat auch noch alle sein Gehorsam euch gegeben. Er hat nicht nur die Strafe auf sich genommen, sondern auch all die Anforderungen für euch, heilig zu sein. Perfekt und gehorsam zu sein. Die Rechtsforderung des Gesetzes wurde erfüllt in uns. Wie? In Christus. Es ist in seinem Gehorsam, in seinem freien Geschenk, in seiner Arbeit. Und ihr habt das durch den Glauben in euch und durch die Einheit, in der ihr mit ihm seid. Es ist deswegen euers. All die Strafe für die Gerechtigkeit, all der Zorn Gottes, der auf ihm lag, hat alles komplett auf ihm ausgeschüttet worden. Und alle Rechtsforderungen, die das Gesetz an uns stellt, hat er völlig erfüllt in Jesu Gerechtigkeit, in Jesu Gehorsam in seinem Leben für dich. Also, ihr Christen, wenn du über dein eigenes Leben nachdenkst, wenn du über deine Sünde nachdenkst, über dein Straucheln, hast du Angst, dass du rausgeschmissen wirst, dass du verdammt wirst und gehasst wirst von Gott und verflucht und bestraft? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine. Und er hat uns gerufen, nicht nach dem Fleisch zu leben, sondern nach dem Geist, wie es am Ende von Vers 4 heißt. Dass wir Menschen sein sollen, die unter dem Dienst Gottes leben sollen, der den Heiligen Geist gegeben hat, damit wir ein Leben nach Christus leben können. Und in der Freiheit, die wir nur bekommen können durch seinen Tod an unserer Stelle und sein freies Opfer für uns im Glauben. Das ist das, was du hast, Christ. Und das ist das, was frei angeboten wird für jeden einzelnen Menschen, wenn sie Glauben an Christus haben. Es ist nicht so, dass du dich selbst retten musst, sondern er ist gestorben und hat dich von dir selbst gerettet. Lasst uns beten. Gott im Himmel, wir danken dir für dieses Evangelium von Jesus, für sein Kreuz und die Arbeit, die er dort getan hat, das Werk. Dass es nicht mehr ein Urteil gibt gegen uns, dass es nicht mehr Strafe gibt, dass es nicht mehr Zorn und Ärger gibt in deinem Herzen gegen uns. Es gibt keine zurückbleibende Verdammnis für uns, selbst in unserem Fallen, selbst in unserem Strauchen, selbst in unserer Sünde, selbst in dem, was wir gegen dich tun. Aber es gibt Versöhnung und Erlösung in Jesus Christus. Es gibt das Werk des Heiligen Geistes in uns, wo wir jeden Tag gezeigt bekommen, dass wir nicht nach dem Fleisch wandeln sollen, sondern nach dem Glauben an Christus und zu dem, so wie er es uns lehrt, der in uns ist, dass wir Sünde zum Tod bringen sollen. O Herr, uns und uns Neues geben soll. Wir bitten all dies im Namen von Jesu. Amen.